zweiten Abend heute im Zelt. Schön, dass du da bist. Heute Abend, ich bin David Feuti, der Gemeindepastor hier der Gemeinde in Murrhardt und freue mich auf diese Zeit, die wir hier gemeinsam im Zelt haben, nicht in unserem Gemeindehaus. Da werden wir nach den Zelttagen wieder sein, an der Murrgasse 4. Da dürft ihr natürlich auch gerne mal vorbeischauen. Aber ich freue mich, dass wir in diese Tage hier in diesem Zelt verbringen dürfen. Heute Morgen gab es hier bereits einen Anlass, hier in diesem Zelt. Und da war eine Hochzeit heute Morgen hier in diesem Zelt. Und die feiern natürlich jetzt noch den Abend und deshalb sind wir heute vielleicht auch etwas reduziert, weil die Hochzeitsgesellschaft noch beisammen ist und gemeinsam feiert. Aber wir sehen, so ein Zelt kann nicht nur für die Abendanlässe genutzt werden, sondern auch für andere. Also ich weiß nicht, ob wir 2030 wieder das Zelt planen hier in Murrhardt. Und wenn jemand sagt, ja, das wäre vielleicht dann meine Zeit zum Heiraten, dann meldet euch frühzeitig. Vielleicht klappt es ja dann in 4 Jahren auch wieder. Ja. Heute wird uns der Referent Guntram Wurst, schön, dass du uns dienst, vom Evangelisationsteam uns mit hineinnehmen in dieses Thema Vergebung. Brauche ich das? Ich werde nachher noch ein persönliches Erlebnis euch teilen, wie ich das erlebt habe. Brauche ich Vergebung? Ist das für mich? Brauche ich das oder nicht? Aber bevor ich das weitergebe, möchten wir miteinander ein paar Lieder singen. Sie werden hier vorne angezeigt. Wer Bücher dabei hat, wäre es die 351, wo wir gemeinsam singen möchten. Wir sind hier zusammen in Jesu Namen. Es ist auch ein Kanon. Ja, wir versuchen das trotzdem. Wir singen es einmal gemeinsam durch und dann fängt dieser Block hier an. Der zweite setzt ein und der dritte macht dann beim dritten. Ich versuche ein Zeichen zu geben und dann kriegen wir das hin. Es war nur eine kleine Lüge. Alle schon mal gemacht, oder? Es war wirklich nur eine kleine Lüge. Und ich ahnte damals nicht, dass mich diese kleine Lüge Jahre, wahrscheinlich sogar Jahrzehnte lang noch verfolgt. Brauche ich Vergebung? Oh ja. Ich war vielleicht in der 5., 6. Klasse, ich weiß es nicht mehr genau. Da gab es in der Schweiz so eine Flugshow und die Flieger sind in der Formation gefahren und haben so ein wunderbares Bouquet, Abschlussbouquet gemacht. Das wurde fotografiert, dann als so A5, glaube ich, Aufkleber verteilt. Und ich war die so begeistert von denen. Und eine Schulkameradin hatte solche Aufkleber dabei in der Schule. Und da habe ich gefragt, ob ich ein paar kriege. Ja, es hat mir ein paar gegeben. Habe ich geguckt, oh, das waren viel zu wenig. Viel zu wenig. Ich wollte viel mehr von den Dingen. Weiß gar nicht mehr weshalb, aber ich wollte damals mehr. Was habe ich gemacht? Ich habe sie einfach unter in mein Pullover gesteckt, bin wieder zu ihr hingegangen und habe gesagt, ich hätte sie meinem Bruder gegeben, der war damals auf der gleichen Schule, ob ich noch mehr haben könnte. Hat sie mir noch mal gegeben. War das schlimm? Also, ich hätte wahrscheinlich gar nicht lügen müssen. Die haben mir wahrscheinlich auch so mehr gegeben. Aber für mich war das wie der Weg, wie ich noch an mehr solcher Aufkleber hinkam. Und ich habe gelogen. Eine kleine Lüge. Eine kleine Unwahrheit. Ich habe natürlich so als Mann oder als Kind, der eben auch in die Gottesdienste, Kinderstunde geht, schnell verstanden, das war nicht richtig. Das war eine Lüge. Und ich hatte auch ein schlechtes Gewissen. Und ich habe Gott um Vergebung gebeten und gesagt, Herr, es tut mir leid, dass ich das gemacht habe, dass ich hier nicht die Wahrheit gesagt habe. Und ich glaube, der Herr hat mich schon vergeben, aber es ist trotzdem wie auf meinem Herz geblieben und ein schlechtes Gewissen war er immer noch da. Und man hat es wieder verdrängt und immer wieder, wenn irgendjemand von Lüge und irgendwas gesprochen hat oder da gab es wieder eine Flugschau und dann war das wieder da. da hast du gelogen. Und wisst ihr, ich glaube, Gott war schon bereit, mir zu vergeben, aber er wollte, dass ich noch einen anderen Schritt gehe. Dass ich zu dieser Person hingehe und das in Ordnung bringe. Denn ich wusste ja, wer diese Person ist. Und jetzt haltet euch fest, eben 5., 6. Klasse, vielleicht war es auch 7., ich weiß es nicht mehr genau. Nee, 7. glaube ich noch nicht, da habe ich dann Schulhaus gewechselt. Aber ich konnte bereits Auto fahren, wo ich diese Sache erst in Ordnung gebracht habe. Immer wieder vor mich hergeschoben und mit vielen Seelsorgen darüber gesprochen, x-mal vor Gott gebracht und um Vergebung gebeten, aber immer noch war irgendwie so das schlechte Gewissen da, das ist einfach noch nicht erledigt. Gott möchte, dass ich zu dieser Person hingehe. Das ist ein einfacher Schritt, oder? Für mich war es nicht ein einfacher Schritt. Für mich war das ein Riesenberg, den ich eben jahrelang, jahrzehntelang vor mich hergeschoben habe. Und dann hat mir einmal ein Seelsorger diesen Rat gegeben, ja, du kannst dieser Person ja einen Brief schreiben. Und du kannst ihm zeugnishaft schreiben, dass du dich jetzt für Jesus entschieden hättest und ehrlich und aufrichtig mit Jesus leben möchtest und dass du diese eine Sache vor diesen vielen Jahren möchtest du einfach noch in Ordnung bringen. Und damit dachte ich, oh ja, den Weg, den kann ich mir irgendwie vorstellen. Das war auch nicht leicht gefallen. Ich habe mich daheim hingesetzt, diesen Brief irgendwie geschrieben. Ich weiß nicht mehr, was ich geschrieben habe, wie ich das gemacht habe. Ich glaube, handschriftlich damals gab es noch nicht so viele Laptops und so. Und dann könnt ihr euch nicht vorstellen, wie mein Herz gerast ist, wenn ich da mit dem Auto hingefahren bin. Ich wusste ganz genau, wo die Person wohnt und wer die ist. Ich bin mit dem Auto hingefahren, ich bin ausgestiegen, ich stand vor dieser Haustür, habe geklingelt. Ich habe gedacht, mein Herz explodiert gleich. Das war so schlimm für mich. Und dann hat der Herr mir geholfen, dass niemand zu Hause war. Dann habe ich den Brief hingelegt vor die Tür und ein Stück Schweizer Schokolade dazu. Und ich bin ins Auto gestiegen und losgefahren. Und jetzt kann ich euch diesen Moment, wo ich weggefahren bin, ich kann den eigentlich gar nicht in Worte fassen. Das war nicht, wie diese kleine Lüge jetzt in Ordnung gekommen wäre, sondern wie gefühlt 1000 weitere Steine von meinem Herzen abfallen. Ich wusste irgendwie innerlich, das ist so die letzte Sache, die irgendwie noch zwischen mir und Gott steht. Und ich bin in das Auto gesessen und fortgefahren und ich kann das nicht beschreiben. Das war so ein Gefühl der Befreiung, da wusste ich zu 100%, mir ist jetzt absolut vergeben. Diese Sache ist jetzt vor Gott bereinigt, das war sie vielleicht auch schon früher, gehe ich davon aus, aber diese Sache ist jetzt auch für diesen Menschen geklärt. Und was mich noch wirklich ermutigt hat, ist die Person, die Schulkameradin, die hat darauf diesen Brief sogar noch reagiert. Der hat sogar noch die Zeit genommen, mir einen Brief zurückzuschreiben und sich bedankt für meine Aufrichtigkeit, für meine Ehrlichkeit und dass sie das schon lange vergessen oder gar nicht erfahren hat in dem Sinn, dass das aber alles in Ordnung wäre. Aber dieses Gefühl kam nicht erst, als der Brief kam, sondern als ich von meiner Seite diesen Schritt getan habe und weggefahren bin. Und ich weiß nicht, wie du heute Abend hier sitzt, aber ich wünsche dir heute Abend auch dieses Gefühl, dieses unbeschreibliche Gefühl, denn ich bin überzeugt, das gibt es heute noch. Und wenn es um diese Frage geht, heute brauche ich Vergebung, dann kann ich zumindest von mir sagen, ja, ich brauche es auf jeden Fall. Ich kann euch noch viele Geschichten erzählen, das ist nur eine von vielen. Ich habe auch in den Schulschränke, Gummis und Bleistifte geklaut, alles Mögliche, und das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber es ist alles erledigt, weil ich Vergebung erlebt habe. Und egal, was in deinem Leben passiert ist, du darfst heute Abend auch Vergebung von deinen Dummheiten, von deiner Schuld, von deiner Sünde, von deiner Zielverfehlung erleben. Und da wird uns nachher der Guntram mit hineinnehmen. Bevor der Guntram gleich dran ist, singen wir noch das Monatslied. Und bevor wir das tun, kommt der Dieter Schütt noch nach vorne und betet mit uns, dann singen wir das Monatslied und dann wird Bühne frei für dich.
Wir wollen beten. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Ja, du treuer, lieber himmlischer Vater, dafür danken wir dir von ganzem Herzen, dass wir damit rechnen dürfen, dass du auch heute Abend hier in diesem Zelt gegenwärtig bist, durch deinen Geist, durch dein Wort, und dass du zu uns redest und immer wieder es gut meinst mit uns, dass Dinge, die in unserem Leben sind, die bereinigt gehören, ja, bereinigt werden, und zwar so, wie du es vorgesehen hast in deinem Wort, dass wir zu dir kommen und diesen Weg gehen, zu Jesus Christus, deinem Sohn. In ihm heißt es, Christus ist die Vergebung für unsere Sünden. Und dafür wollen wir dich immer wieder preisen und loben, dass dieser Weg möglich ist, auch heute Abend Lasten loszulassen, Lasten abzulegen. Ja, Lasten, sie fallen auf Golgatha. Schenk Gnade, Herr, und ich bitte dich, dass dein Heiliger Geist die Herzen hier der Menschen, der Lieben, die alle da sind, dass er unsere Herzen erreicht und dass wir etwas verspüren von deiner Liebe, von deiner Gnade, die du uns erzeigt hast in Jesus Christus. Und dafür danken wir dir. Wir bitten dich um Ruhe und um Frieden an diesem Abend, auch von außen her, dass nichts Störendes da ist. Und wir bitten dich um Vollmacht und Kraft für deinen Diener an diesem Abend. Herzlichen Dank. Amen.
In meiner Heimatstadt Limbach-Oberfrohna gibt es ein ungewöhnliches Restaurant. Wenn man da ein Bier bestellt, gibt es keinen Strich auf den Bierdeckel und am Ende auch keine Rechnung aus Papier. Man bekommt einen solchen Holzstab. Die vier Kanten dieses Holzstabes haben unterschiedliche Wertigkeiten. Es ist ja aufgedruckt, die eine Kante 5 Euro, eine 2 Euro. Und dann haben wir noch 50 Cent eine Kante und die eine Kante 25 Cent. Wenn man also ein Getränk für 3 Euro bestellt, dann wird eine Kerbe mit einem Messer in die 2 Euro Kante geschnitten und zwei Kerben in die 50 Cent Kante. Man hat im wahrsten Sinne des Wortes etwas auf dem Kerbholz. Am Ende des Abends werden die Kerben addiert und man muss dafür bezahlen. Den Spruch, etwas auf dem Kerbholz zu haben, den kennen wir auch aus einem anderen Zusammenhang. Er wird verwendet, wenn sich jemand in der Vergangenheit hat etwas zu Schulden kommen lassen. Wenn durch schuldhaftes Verhalten irgendetwas schiefgegangen ist, wenn es Kerben im Lebenslauf gibt, für die noch nicht gezahlt wurde. Wer in unserem Land einigermaßen bekannt ist oder ein öffentliches Amt bekleidet, der sollte sich das besser nicht erlauben. Wenn doch, kann er was erleben. Fehler aus der Vergangenheit werden gnadenlos ans Tageslicht gezerrt und medial genüsslich ausgeschlachtet. Um einen unliebsamen politischen Konkurrenten fertig zu machen und loszuwerden, ist jedes Mittel recht. Selbst Jugendsünden werden ausgegraben, auch wenn sie schon längst unter die Verjährung fallen. Im Frühjahr war ja hier in Baden-Württemberg Landtagswahl. Ihr wisst das, über einen der Spitzenkandidaten wurde kurz vor der Wahl ein mehrere Jahre altes Video ausgegraben. Anhand dieses Videos wurde ihm unangemessenes Verhalten gegenüber einer Schülerin vorgeworfen. Die Empörung durch alle Medien war groß. Das kostete ihn schließlich den sicher geglaubten Wahlsieg und schlussendlich das Amt des Ministerpräsidenten. Ein ganz klassisches Beispiel für den gnadenlosen Umgang mit begangener Schuld. Dieser Umgang beschränkt sich aber nicht auf bekannte Persönlichkeiten. Ist er nicht auch im zwischenmenschlichen Bereich ganz sehr verbreitet? Werden nicht auch da die Fehler anderer verübelt, nachgetragen und benutzt, um ihn oder sie vor anderen schlecht zu machen? Wie ist das so bei uns, bei dir? Machen wir dabei nicht ganz oft eifrig mit? Der Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Alexander Solzhenitsyn, der wurde eines Tages mal gefragt, woran der Kommunismus gescheitert ist. Er hat darauf eine bemerkenswerte Antwort gegeben. Er hat gesagt, der Kommunismus hat keine Antwort auf die Frage nach der Schuld, auf die Frage nach dem Leid und auf die Frage nach dem Tod. Wenn nach seinen Worten die ungelöste Schuldfrage dazu beigetragen hat, dass eine Gesellschaftsordnung kollabierte, dann ist das ganz offensichtlich eine ganz entscheidende Frage. Seien wir zudem doch einmal ehrlich. Jeder von uns hat doch etwas auf dem Kerbholz. Niemand ist bisher durchs Leben gekommen, ohne sich an irgendeiner Stelle einmal verfehlt zu haben. Lebst du vielleicht mit der Angst, dass dich das einholt? Schuld kann ja ziemlich belastend sein. Der David hat es ja gerade beschrieben, wie ihn das über viele Jahre belastet hat. Und manche empfinden solche Schuld wie einen schweren Rucksack, der so auf den Schultern lastet und drückt. Da ich sehr gerne im Hochgebirge wandern und Bergsteigen gehe, habe ich persönlich einen sehr großen Rucksack. Den brauche ich, um für eine lange Tour genügend zu essen und zu trinken dabei zu haben. Außerdem muss verschiedene Kleidung und manchmal auch noch Kletterausrüstung rein. Deshalb ist der ziemlich groß. Ich habe den heute mal mitgebracht. Wenn dieser Rucksack richtig vollgepackt ist und ich ihn den ganzen Tag auf dem Rücken habe, dann ist das ziemlich belastend. Die Last drückt im wahrsten Sinne des Wortes. Möglicherweise gehörst du zu denen, die Schuld wie einen solch schweren Rucksack empfinden. Du weißt, dass in deinem Leben durch dein Verschulden manches schiefgelaufen ist, dass Schaden entstanden ist, es Zerbruch gegeben hat. Das lastet auf den Schultern. Weil über die Jahre immer mehr in diesen Rucksack hineingekommen ist, wurde er immer voller. Da nie was rausgenommen wurde, ist er immer schwerer geworden. Weil du nicht weißt, wohin mit der Schuld, trägst du sie einfach immer weiter mit dir herum. Du fühlst dich davon belastet und bedrückt. Es gibt unterschiedliche Redewendungen in unserem Sprachgebrauch, die dieses Empfinden ausdrücken. Wir reden zum Beispiel manchmal von Gewissensbissen. Das sind so kurze Momente, wo sich das Gewissen meldet. Es beißt uns sprichwörtlich, um uns aufmerksam zu machen, hey, was du da gerade tust, ist nicht okay. Lass es sein. In dem Wort Gewissen, da steckt ja das Wort Wissen. Das macht deutlich, was das Gewissen ist. Es ist ein in uns Menschen verankertes Wissen, was richtig ist. Stimmt unser Verhalten nicht damit überein, meldet es sich und weist uns darauf hin. Manchmal sagen wir auch, das Gewissen nagt an mir. Dabei geht es um mehr als nur so kurze Momente, in denen sich das Gewissen meldet. Das sehen wir am Beispiel eines Bibers. Wenn ein Biber an einem Baum rumnagt, dann hat er eine sagenhafte Ausdauer. Er nagt so lange daran herum, bis er den Baum durchgenagt hat und dieser umfällt. So kann es auch mit dem Gewissen sein. Wenn es an uns nagt, dann ist das ein andauernder Zustand. Es lässt uns nicht mehr in Ruhe, bis die Arbeit getan ist. Weißt du, wie sich das anfühlt, wenn das Gewissen beißt oder nagt? Hast du vielleicht ein schlechtes oder ein belastetes Gewissen? Wenn ja, dann solltest du das nicht auf die sprichwörtlich leichte Schulter nehmen. Denn mit dem Gewissen ist nicht zu spaßen. Manche werden durch die andauernde Belastung psychisch krank, ohne so richtig genau zu wissen, woran das liegt. Ein ganz wesentlicher Grund kann die Belastung mit Schuld sein. Das Nicht-Fertig-Werden damit und das Nicht-Wissen, wohin damit. Vielleicht ist es bei dir aber auch ganz anders. Und du sagst, ich habe doch keine Schuld und ich brauche auch keine Vergebung. Das Gerede von Schuld und Sünde bei euch Christen, das dient doch nur dem Zweck, mich zu eurem Glauben zu überreden. Andere sagen, ich bin doch ein guter Mensch. Ich bemühe mich doch, anständig zu leben und das Richtige zu tun. Warum sollte denn da ausgerechnet nun ich schuldig sein? Es gibt doch ganz viele, die schlimmer sind als ich. Wenn es um das Abstreiten und Relativieren von Schuld geht, da sind wir ja meistens nicht um Worte verlegen. Es ist ja auch viel leichter und angenehmer, sie einfach abzustreiten und auf andere oder auf die Umstände zu schieben. Die Devise lautet dabei: Ich war's nicht. Dieses Motto, das kannte ich schon, als ich noch nicht einmal richtig laufen konnte. Eines Tages war ich mit meinem Zwillingsbruder im Laufgitter, damit wir nicht die ganze Wohnung unsicher machen. Unsere Mutti war derweil in der Küche beschäftigt. Plötzlich hörte sie ein lautes Klirren. Sie kam natürlich sofort ins Wohnzimmer und musste sehen, dass eine schöne Vase in Scherben auf dem Boden lag. Daneben lag ein kleiner Spielzeugelefant. Sie wusste sofort, die Vase wurde abgeschossen, mit dem Spielzeugelefant als Wurfgeschoss. Noch bevor sie fragen konnte, wer das war, schaute ich schon mit unschuldigem Blick, zeigte mit dem Finger auf meinen Bruder und sagte mit den wenigen Worten, die ich schon kannte und konnte: Der war's, ich war's nicht. Nach der wahrscheinlich zunächst eingetretenen Freude über den zielgerichteten Treffer hatte sich bei mir kleinem Kerl das Gewissen gemeldet und mir klargemacht, das war nicht richtig, was ich getan habe. Obwohl mein Verstand noch nicht besonders entwickelt war, erkannte ich das als Schuld und mich beschlich eine Vorahnung. Die Mutti wird den vorsätzlichen Abschuss der Vase nicht gut finden. Das wird Konsequenzen geben. Auf Konsequenzen hatte ich aber keine Lust. Also habe ich das auf meinen Bruder geschoben, damit er bestraft wird und nicht ich. Aber wie das so ist, Lügen haben kurze Beine. Sie kommen meistens nicht weit. Unser Mutti war sofort klar, das stimmt nicht. Sie wusste, dass ich der etwas Sportliche von uns beiden war und dass deshalb nur ich für diesen zielgerichteten Treffer in Frage komme. Meine Mutti hatte mich durchschaut. Die Wahrheit kam ans Licht. Das Unschuldslamm zu geben und dafür meinen Bruder zum Sündenbock zu machen, hatte mir nichts genützt. Ich wurde meine Schuld dadurch nicht los, sondern musste selbst die Konsequenzen tragen. Ist es nicht bemerkenswert, dass man schon bei ganz kleinen Kindern den Reflex sieht, Schuld abzustreiten? Zeigt das nicht, dass schon kleine Kinder Schuld empfinden und dass sie auch wissen, dass Schuld nicht ohne Konsequenzen bleibt? Wenn Erwachsene das nicht mehr glauben, kann das dann nicht nur daran liegen, dass das Gewissen über die Jahre zum Schweigen gebracht wurde? Machen wir uns doch nichts vor. Es gibt wohl nichts, was uns so sehr widerstrebt und wogegen wir uns mit allem so sehr wehren, als Schuld einzusehen und zuzugeben. Warum ist das so schwer? Wer Schuld zugibt, der gesteht damit ja eigene Fehler ein und eigenes Versagen. Dazu ist die Einsicht unumgänglich, nicht perfekt zu sein und nicht fehlerlos. Aber wisst ihr, genau diese Einsicht möchte unser Stolz verhindern. Er ist es, der uns zum Abstreiten und Abschieben auf andere drängt. Wie sehr das in uns Menschen drinsteckt, das sehen wir schon auf den allerersten Seiten der Bibel, ganz am Anfang bei den allerersten beiden Menschen. Adam und Eva, die lebten in wahrhaft paradiesischen Umständen. Sie hatten die leckersten Speisen zur Verfügung und konnten sich von allem so viel nehmen, wie sie wollten. Es gab nur eine Ausnahme. Von einer Frucht sollten sie nicht essen. Das hatte ihnen Gott verboten. In dieser einen Sache sollten sie ihm gehorsam sein. Das waren sie aber nicht. Sie ließen sich vom Feind Gottes unter Menschen, vom Teufel, durch eine Schlange dazu überreden, auch von dieser einen Frucht zu essen. Prompt meldete sich danach ihr Gewissen. Sie schämten sich und versteckten sich vor Gott, damit das nicht rauskommt. Der allmächtige Gott wusste natürlich ganz genau, was passiert ist, was die beiden getan haben. Er hat ihnen aber nicht direkt die Konsequenzen genannt, sondern ihnen die Möglichkeit eingeräumt, ihre Schuld zuzugeben. Und was haben die beiden gemacht? Adam hat die Schuld seiner Frau in die Schuhe geschoben und seine Frau, die Eva, hat die Schlange der Schuld gegeben, die ihr das Essen der Frucht schmackhaft gemacht hatte. Die Ausrede, ich war's nicht, war damit geboren. Damals hat die Schuld ebenso ihren Anfang genommen wie die Uneinsichtigkeit und die Ausreden von uns Menschen. Ausreden ersparen aber nicht die Konsequenzen. Denn ob jemand schuldig ist oder nicht, hängt nicht vom eigenen Empfinden ab. Es hat sich schon so mancher für unschuldig gehalten und ist dennoch verurteilt worden. Vor Gericht ist nicht entscheidend, wie der Angeklagte das sieht und ob er der Einschätzung des Gerichtes zustimmt. Entscheidend ist das Urteil der richtenden Instanz. Deshalb ist es für uns maßgeblich, was Gott über uns sagt und nicht, was wir selber über uns denken. Viele glauben, dass wir, wenn es Gott gibt, dann schon alle irgendwie in den Himmel kommen werden. Aber wisst ihr, das stimmt nicht. Auch wenn wir uns das gerne einreden und wenn uns das sehr recht wäre. Vielmehr ist das Urteil Gottes über alle Menschen eindeutig und klar. Wir alle sind Sünder. Es gibt nicht eine einzige Ausnahme. Unser Eigensinn, unsere Sturheit und unser Leben außerhalb von Gottes Willen und seinen Ordnungen haben uns von ihm getrennt. Die Bibel ist da unmissverständlich. Da heißt es, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Dass wir dieses Leben bei Gott durch die Sünde verloren haben, das ist eine Katastrophe, denn die Sünde trennt uns von Gott und führt zur Verlorenheit im ewigen Tod. Dass es tatsächlich so ist, sehen wir, wenn wir mit wachem Verstand und offenen Augen unsere Welt ansehen. Die Schuld gegenüber Gott hat weitreichende Auswirkungen auf unser Leben und hinterlässt viele schlimme Spuren. Denn der daraus folgende Zerbruch breitet sich aus. Wir Menschen werden aneinander schuldig, indem wir uns beleidigen, belügen, betrügen und hintergehen. Die Unfähigkeit zum Eingeständnis der Schuld macht alles nur noch schlimmer. Unausgeräumte Schuld zerstört Beziehungen. Weil viele Menschen nicht wissen, wie Schuld grundsätzlich beseitigt werden kann, wissen sie es natürlich auch nicht im zwischenmenschlichen Bereich. Die Schuld bleibt bestehen und entfaltet ihre zerstörerische Kraft. Deshalb ist es so wichtig, dass die Frage nach dem richtigen Umgang mit der Schuld beantwortet wird. Weißt du, was die beste Eigenschaft von Gott ist? Gott liebt uns Menschen und Gott liebt dich. Er hat dich unter Mithilfe deiner Eltern geschaffen. Schon bevor du geboren wurdest, warst du in Gottes Gedanken sein geliebtes Kind. Das, was du vor Gott auf dem Kerbholz hast, hat dafür gesorgt, dass du von ihm getrennt bist. Es hat aber die Liebe Gottes zu dir nicht verändert. So wie Eltern ihr Kind trotzdem noch lieben, auch wenn es ihnen einmal ungehorsam war, so liebt auch Gott dich immer noch. Ganz egal, ob du in deinem Leben viel oder weniger Mist gebaut hast. Weil das so ist, hat Gott dich nicht aufgegeben. Es ist ihm nicht egal, wenn du wegen deiner Schuld verloren gehst. Uns ist ja, denke ich, allen das rechtsstaatliche Prinzip bekannt, dass jede Schuld bezahlt bzw. gesühnt werden muss. Wurde die fällige Strafe bezahlt oder im schlimmsten Fall im Gefängnis abgesessen, dann ist die Schuld gesühnt, die Gerechtigkeit ist hergestellt, man ist frei. Unsere Schuld gegenüber Gott können wir aber nicht selbst abtragen oder absitzen. Wir haben als Menschen schlicht keine Möglichkeit, sie durch eigenes Tun loszuwerden. Wisst ihr, genau das ist übrigens der entscheidende Grund, warum der Sozialismus die Schuldfrage nicht lösen konnte und warum es auch der Kapitalismus und andere Gesellschaftsformen oder Ideologien nicht lösen können. Es ist schlicht nicht menschenmöglich. Deshalb hat Gott etwas unternommen. Da heißt es in der Bibel im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 8, aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und im 2. Korintherbrief 5, 21 schreibt Paulus, Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist am Kreuz stellvertretend für dich und für mich gestorben, um uns allen den Tod abzunehmen, den die Sünde verursacht. Weißt du, das ist ein unfassbar herrlicher Umstand für dich. Deine Schuld ist beglichen. Sie ist abbezahlt. Und weil das so ist, weil Jesus teuer für dich bezahlt hat, kann dir jetzt Vergebung angeboten werden. Das heißt deshalb in der Apostelgeschichte, ihr sollt deshalb wissen, durch diesen Jesus wird euch Vergebung der Sünden angeboten. Vielleicht kann sich mancher von den Älteren noch erinnern, es gab eine Zeit, da konnte man in den Geschäften oder in manchen Geschäften anschreiben lassen, Schulden machen. Hatte man kein Geld dabei, wurde der Betrag mit Kreide auf eine Tafel geschrieben, man stand in der Kreide. Wurden die Schulden erlassen oder bezahlt, dann hieß es Schwamm drüber. Und mit einem Wisch war alles weg. Das ist toll, wenn so mit einem Wisch alle Schulden plötzlich weg sind. Wisst ihr, genau das ist Vergebung. Da ist mit einem Wisch alles weg. Wenn dir gesagt wird, deine Schuld ist vergeben, sie ist weg, sie kann dich nicht mehr belasten, sie wird nie mehr hervorgeholt werden, dann ist das etwas Wunderbares. Jesus hat über sich selber gesagt, das ist mein Blut, das für alle Menschen vergossen wird zur Vergebung ihrer Schuld. So wie alle Menschen gleichermaßen schuldig sind, so gilt auch dieses Angebot allen Menschen. Niemand ist ausgenommen. Gott hat also durch Jesus den Ausweg möglich gemacht und gezeigt, um Schuld zu beseitigen. Dieser Ausweg heißt Vergebung. Nun musst du aber wissen, Vergebung ist nicht billig. Sie ist keine Schleuderware, die auf dem Ramstisch angeboten und dir hinterhergeschmissen wird, ob du sie haben willst oder nicht. Sie hat Jesus einen hohen Preis gekostet, sein Leben. Deshalb ist die Frage, wie du mit diesem Angebot umgehst. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Diese werden in der Bibel von Jesus vorgestellt, als er von zwei Männern erzählt. Der eine, ein angesehener Mann, gebildet und sehr geachtet in der Bevölkerung. Der andere, ein Zöllner, ein stadtbekannter Gauner und Betrüger, der von allen verachtet wird. Beide kommen in eine Kirche, um zu beten. Der erste stellt sich für alles sichtbar genau vorne in die Mitte und betet im Brustton der Überzeugung: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. All diese Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder wie dieser Zolleinnehmer dort. Und danach zählt er noch alle seine guten Taten auf. Der ist überzeugt: Ich bin doch ein guter Mensch. Von Schuld kann bei mir keine Rede sein. Der Zolleinnehmer bleibt dagegen ganz hinten, direkt neben dem Eingang stehen, senkt den Blick, schlägt sich mit der Hand an die Brust und betet: Gott sei mir gnädig, ich bin ein Sünder. Dieser Mann hatte als Zolleinnehmer viele Jahre lang jeden Tag betrogen. Das Kerbholz seines Lebens war mit Schatten übersät. Aber jetzt ist er zu der Einsicht gekommen: Ich bin ein Sünder. Ich bin schuldig. Gleichzeitig hat er begriffen, dass er sich vor Gott nicht selbst von dieser Schuld befreien kann. Deshalb bittet er Gott, ihm gnädig zu sein, an ihm Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Es wird uns hier in der Bibel nicht mitgeteilt, was ihn zum Umdenken gebracht hat. Kann es vielleicht sein, dass es sein Gewissen war, was über die Jahre an ihm genagt hat? Jesus sagt dann: Ich sage euch, dieser Mann wurde von Gott für unschuldig erklärt, der andere nicht. Weil der Zolleinnehmer zur Einsicht gekommen ist und seine Schuld zugegeben hat, wird er für unschuldig erklärt. Ihm wird die Vergebung zugesprochen. Der allmächtige Gott, den die Bibel vorstellt, ist ein gnädiger Gott, der nicht in alle Ewigkeit auf unseren Verfehlungen rumreiten will, sondern der sie gerne vergibt, wenn wir ihn darum bitten. Über den anderen, der von eigener Schuld und Vergebung nichts wissen wollte, wird gesagt, dass er schuldig blieb. Trotz seines nach vorne hin tadellosen Lebensstils war auch er schuldig vor Gott. Und weil er das abstreitet, wird ihm nicht vergeben. Und er bleibt auf seiner Schuld sitzen. Trotz dieser unterschiedlichen Stellung bei den Menschen und des gegensätzlichen Lebenswandels waren beide doch gleich vor Gott sündige Menschen. Das unterstreicht noch einmal, dass es in dieser Hinsicht keinen Unterschied zwischen uns Menschen gibt. Wir alle brauchen Vergebung. Der eine hat abgestritten, er behielt seine Schuld und musste die Konsequenzen tragen. Der andere hat es eingesehen und bekam Vergebung. Die Einsicht ist der entscheidende Schritt. So wie die Einsicht bekanntermaßen der erste Schritt zur Besserung ist. Therapeuten sagen, dass das ganz besonders bei alkoholkranken Menschen deutlich wird. Solange sie sagen, dass sie kein Problem haben, kann ihnen nicht geholfen werden. Der entscheidende Schritt ist, dass sie zugeben, ja, ich habe ein Problem. Dann ist Hilfe möglich. Dafür gibt es die Redewendung Problem erkannt, Problem gebannt. Es ist entscheidend, das Problem zu erkennen, denn nur dann wird ja nach einer Problemlösung gesucht. Die Hauptschwierigkeit ist also nicht unsere Schuld an sich, sondern unsere Uneinsichtigkeit. Ich denke, wir alle sind sehr gut darin zu sagen, ich war es nicht. Aber das ist ganz klar die falsche Strategie, um schuldlos zu werden. In Bezug auf die Sünde müssen wir zu der Einsicht kommen, ja, ich war's. Jesus unterstreicht es, wenn er sagt, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Ich hatte vorhin kurz von einem Biber gesprochen, der an einem Baum nagt. Er nagt deshalb so andauernd daran herum, weil er ein Ziel hat. Er will den Baum zu Fall bringen, weil er das Holz für seinen Bau verwenden will. Und weißt du, wenn das Gewissen an dir nagt, dann tut es das mit einem ganz ähnlichen Ziel. Es will deinen Stolz zu Fall bringen. Es will dich zu der Einsicht bringen, ein verlorener Sünder zu sein, der Vergebung braucht. Und es will dich zur Umkehr bringen und dich davon abhalten, den falschen Weg der Selbstgerechtigkeit einfach immer weiterzugehen. So wie Gott den ersten beiden Menschen, Adam und Eva, die Möglichkeit gegeben hat, ihre Schuld zuzugeben und zu ihm umzukehren, so gibt er sie auch dir. Du kannst dich dafür entscheiden, keine Vergebung zu brauchen. Das steht dir frei. Bedenke aber bitte dabei, deine Schuld wird dich einholen. Weglaufen und ignorieren werden nichts nützen. Vielleicht schaffst du es in dieser Welt, vor deiner Schuld davonzukommen. Aber spätestens vor Gott wird das nicht mehr funktionieren. Wenn du vor ihm stehst und Rechenschaft über dein Leben gibst, wird sie dich einholen. Sie wird zur Sprache kommen und sie wird dir zur Last gelegt werden. Du wirst dann selbst die Summe aus allen Kerben deines Lebens bezahlen müssen. Du kannst dich aber auch dafür entscheiden, das Angebot der Vergebung anzunehmen. Wenn du deine Schuld mit ehrlichem Herzen bekennst und bereust, also auch den Willen mitbringst, dich von Jesus verändern zu lassen, um in Zukunft nach seinem Willen, den er uns in der Bibel mitgeteilt hat, zu leben, dann zahlt Jesus deine Rechnung. Mit einem Wisch ist alles weg, die Sünde wird ausgelöscht. Und dann wird dir zugesprochen werden, dir sind deine Sünden vergeben. Du bist schuldenfrei. Wisst ihr, diese Zusage hat ihre Grundlage in einem der allerwichtigsten Bibelworte, die es gibt. Es steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9 und 10. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jedem begangenen Unrecht. Vergebung ist für dich gewiss, wenn du den Tod von Jesus für deine Schuld persönlich annimmst. Weil Gott sich in seiner Liebe nicht von dir abgewandt hat, kannst du dich ihm neu oder erstmalig zuwenden. Und weil Jesus deine Schuld bezahlt hat, wird sie dir erlassen. Hast du eine Vorstellung davon, was der Zuspruch der Vergebung für eine riesengroße Erleichterung und Befreiung ist? Lasten loszuwerden, die uns belasten und niederdrücken, ist ja im wahrsten Sinne des Wortes eine große Entlastung. Wenn man beim Wandern den ganzen Tag diesen großen und schweren Rucksack tragen muss, dann ist es eine riesengroße Erleichterung, wenn man ihn endlich absetzen kann. Dann fühlt man sich nicht mehr niedergedrückt und belastet, sondern frei und lebt auf. Es geht alles viel einfacher vorwärts. Wenn du deinen Schuldrucksack ablegst, ganz egal, ob du ihn bewusst wahrgenommen oder dir vielleicht eingeredet hast, gar keinen aufzuhaben, du wirst die Angst verlieren, von deiner Schuld eingeholt und überrollt zu werden. Du wirst Befreiung aus der niederdrückenden und tödlichen Last der Sünde erleben. Wisst ihr, manchmal merkt man erst, wie groß die Last war, die man getragen hat, wenn man sie abgelegt hat. Weil man erst dann merkt, wie es viel leichter wird. Diese Welt kann uns Menschen die Frage, wie wir mit belastender Schuld zurechtkommen, nicht beantworten. Aber Gott als unser Schöpfer kann das. Und seine Antwort lautet: Ihr kommt mit der Schuld zurecht, wenn ihr sie bei meinem Sohn Jesus abladet und euch seinen stellvertretenden Tod zu eigen macht. Dann kann ich euch vergeben und dann werde ich es in jedem Falle tun. Jesus bietet dir das ganz direkt an. Er hat gesagt: Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht, mit Lasten beladen seid und darunter leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Willst du diese innere Ruhe vor der Schuld haben, dass dein Gewissen endlich zur Ruhe kommt, weil du Gewissheit hast, die Schuld ist weg? Dann lass dich zu Jesus rufen, um deine Schuld so wie diesen großen Rucksack abzuwerfen. In der Bibel steht ein Satz, der mein Auftrag für diesen Abend heute war und ist. Im Namen von Jesus wird man allen Völkern predigen, dass sie zu Gott umkehren sollen, um Vergebung der Sünden zu erhalten. Ich habe dir das jetzt gepredigt. Und nun ist es an dir zu entscheiden, ob du das annehmen möchtest. Aber mal ganz ehrlich, wenn deine ganze Schuld komplett weg sein kann, wenn du sie jemandem anderen bringen kannst, der sie gerne für dich trägt und der dir das sogar anbietet, gibt es dann auch nur einen einzigen logischen und vernünftigen Grund, es nicht zu tun? Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich kann keinen sinnvollen Grund dafür finden. Willst du deshalb nicht Jesus deine Schuld bekennen und ihn in dein Leben hineinlassen, ihn aufnehmen? Wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, jetzt gleich von deinem Platz aufzustehen und hier nach vorn vor das Kreuz, vor die Bühne zu kommen. Das Kreuz ist das Symbol für den Ort, an dem Jesus für deine Schuld bezahlt hat. Ich werde hier vorn vor der Bühne auf dich warten und dir anbieten, im Gebet mit Jesus zu reden. Ich schlage dir ein Gebet vor. Spreche es dir Satz für Satz vor und du kannst es nachsprechen und damit zu deinem eigenen Gebet und Bekenntnis machen. Mit diesem Gebet, da bekennst du Jesus, dass du bisher ohne ihn gelebt hast und dadurch schuldig geworden bist. Du bittest ihn um Vergebung. Du sagst ihm, dass du von nun an zu ihm gehören willst, dass du eine persönliche Beziehung zu Jesus haben möchtest. Du bittest ihn, dass er als Herr in dein Leben kommen soll und dass du ab jetzt nach seinem Willen, den er uns in der Bibel mitgeteilt hat, leben möchtest. Wir singen jetzt gleich ein Lied: Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Während des Liedes kannst du kommen. Vielleicht scheust du dich, eine Entscheidung für Jesus so öffentlich zu treffen. Aber weißt du, alle wichtigen Entscheidungen im Leben treffen wir öffentlich und vor Zeugen. Heute hat ja hier in diesem Zelt eine Hochzeit stattgefunden. Kein Mensch käme auf die Idee, eine Hochzeit hinter verschlossenen Türen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden zu lassen. Braut und Bräutigam sagen vor vielen Zeugen, die eingeladen sind, ja zueinander. Und wisst ihr, eine Entscheidung für Jesus, ein Ja zu Jesus, ist etwas ganz Ähnliches. Es ist ein Ja zu einem ewigen Bund mit Jesus. Die Ehe ist nämlich das Bild dafür. Ist es dann nicht auch ein guter Weg, das Ja zu Jesus öffentlich und vor Zeugen zu sprechen, so wie wir das beim Eheversprechen machen? Wenn du kommst, wirst du nicht allein sein. Es werden Mitarbeiter dazukommen, die dir dann im Anschluss an die Veranstaltung ein Gespräch anbieten und dir etwas zu lesen mitgeben. Lässt du dich rufen vom Weg der Selbstgerechtigkeit zu Jesus? Ich möchte dich herzlich bitten, komm zu Jesus. Leg deine Schuld, die Last deiner Schuld und Sünde ab. Dann wirst du noch heute Abend eine totale Veränderung erleben. Du bist dann kein von der Schuld getriebener mehr und du bist auch kein verlorener Sünder mehr, sondern ein Begnadigter, gerettet in Ewigkeit. Deshalb lade ich dich herzlich ein, sag ja zu Jesus und gib ihm dein Leben. Lasst uns jetzt singen und dazu aufstehen. Auch nach dem Ende der Veranstaltung wird es möglich sein, dieses Ja zu Jesus zu sprechen. Wir sind ein paar Mitarbeiter hier, wir sind gerne bereit, dann zum Gespräch, zum gemeinsamen Gebet. Es gibt hier einen Raum, wo man sich zurückziehen kann, in Ruhe miteinander reden kann. Nehmt das gerne wahr, sprecht mich an oder auch die Mitarbeiter, erkennt sie an so einem blauen Band, was sie umhaben. Sie werden sich auch dann hier vorne im vorderen Bereich aufhalten. Sprecht uns gerne an und vielleicht sind Fragen bei dir entstanden. Dann nimm sie nicht einfach mit nach Hause, sondern lass uns drüber reden. Stell die Fragen heute Abend noch, dass du Antworten bekommst. Zum Schluss möchte ich euch dieses wunderbare Wort nochmal sagen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jedem begangenen Unrecht. Das gilt für alle Zeiten und das gilt auch für dich. Lasst uns jetzt wieder gemeinsam singen.
Vergebung, brauche ich das? Ich glaube, es ist uns heute Abend allen klar geworden, ja, wir brauchen das. Ich brauche das, du brauchst es, wir alle brauchen es. Nicht, weil wir alle so eine kleine Lüge gemacht haben, wie ich eingangs erzählt habe, sondern weil wir von Grund auf Sünde sind. Das heißt, weil wir den Weg ohne Gott gehen, weil wir Gott den Rücken zukehren, ihn ignorieren, ausklammern aus unserem Leben und eben in Selbstgerechtigkeit, Egoismus unser Leben leben. Und ich kann euch sagen, dieses Eingestehen, wo eben so schwer ist, Schuld eingestehen, das war für mich der allerbeste Schritt. Heiraten ist auch toll. Die richtige Frau natürlich oder den richtigen Mann. Das ist auch schön, aber der noch schönere und bessere Schritt ist der, dass ich ehrlich zu mir wurde und gesagt habe, ich brauche Rettung, ich brauche Vergebung, ich muss meine Schuld loswerden, bevor ich dem Herrn gegenüberstehe. Und genau das ist das Angebot, das der Guntram heute gemacht hat. Nicht er macht es, Jesus macht es. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid. Und deshalb gilt diese Einladung für uns alle. Ich möchte ein abschließendes Gebet sprechen und dann habe ich noch zwei, drei Informationen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Sünde vergibt. Ja, wo ist solch ein Gott, der Sünde vergibt? Du bist dieser Gott, weil du deinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt gesandt hast. An Weihnachten kam er zur Welt und am Kreuz ist er gestorben nach einem Leben in Einklang mit deinem Willen. Ja, Jesus, du hast nie eine Sünde getan. Du hast nie ein verkehrtes Wort gesagt, nie gelogen, gestohlen. Und du hast deinen Vater nicht ausgeklammert, sondern du hast ihn in allem mit eingebunden. Du hast sogar nur das getan, was du deinen Vater im Himmel tun siehst. Und wir waren es dir wert, dass du dort am Kreuz für uns stirbst. Und durch dieses Blut, das vom Kreuz geflossen ist, reinigst du uns von aller Schuld und Ungerechtigkeit. Und es ist eine Tatsache. Und Herr, ich danke dir, dass dort am Kreuz dein Blut auch für mich floss. Und dass es für alle, die heute hier sind, geflossen ist. Ja, für die ganze Menschheit. Und wir können heute noch zu dir kommen, dich um Vergebung bitten. Ob wir denken, dass wir einen großen Versager sind oder nur ein kleiner, das ist dir nicht wichtig. Dir ist nur wichtig, dass wir ehrlich vor dir werden und diesen Schritt zu dir wagen. Danke, dass du heute Abend die Menschen einlädst, die diesen Schritt noch nicht gegangen sind. Und ich bitte dich, Jesus, in deinem Namen um Mut und um Kraft das Gespräch zu suchen, dass wir nicht mit unseren Lasten, mit unseren Fragen heimgehen, sondern dass wir sie heute Abend teilen und loswerden bei dir am Kreuz. Dafür danke ich dir, dass dieser Weg offen steht und du dich freust, wenn Menschen zu dir kommen, sich für dich entscheiden. Jesus, in deinem Namen. Amen.